Aus meinsportradio.de wird meinsportpodcast.de. Deine Lieblingssportpodcasts, Gewinnspiele und vieles mehr findest du jetzt auf meinsportpodcast.de. Neben der besseren Nutzererfahrung der Website ändert sich für dich aber nichts. Deine Abonnements wechseln ganz automatisch von meinsportradio.de zu meinsportpodcast.de. Du bist noch kein Abonnent? Einzelne Serien, Themen und ganze Sportarten-Feeds warten auf dich. Schau vorbei und klick dich rein auf meinsportpodcast.de. Nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Wir schauen auf die aktuell laufenden Turniere hier bei uns in der Sendung. Natürlich mit unserer Expertin Desiree Wolf. Hallo Desiree.
Hallo Malte.
Und großer Programmpunkt bei uns natürlich Mayakoba Golf Classic in Mexiko, das siebte Event der neuen PGA-Tour-Saison. Und am Ende war Matt Kuchar nach dem ersten Tag zusammen mit Cramer Hickok und Dominic Boselli vorne. 64 haben sie alle drei gespielt, eine minus 7. Dahinter folgen 15 Spieler mit jeweils 65 Schlägen und einer minus 6, unter anderem Gary Woodland, Abraham Anser, Bud Cauley, Emiliano Grillo und noch viele weitere. Also noch alles sehr, sehr eng beieinander. Nach der ersten Runde in Mexiko im El Chameleon Golfkurs. Und auf diesem Golfkurs, da hat Matt Kuchar Desiree der Konkurrenz nicht viel geschenkt, außer seiner Frau.
Oh, wie poetisch. Ja, das ist eine sehr kuriose und sehr nette Situation, wie es halt im Golf auch manchmal vorkommt. Matt Kuchar war unter anderem mit Zach Johnson im Flight unterwegs und Zach Johnson hat Probleme mit seinem Caddy und es war nicht irgendwie persönlicher Art, eigentlich auch nicht Zach Johnson hat Probleme mit, sondern der Caddy von Zach Johnson hat im Moment gesundheitliche Probleme und übrigens anscheinend auch nicht zum ersten Mal. Zach Johnson hat nach der Runde gesagt, dass das jetzt schon mindestens 4-mal der Fall war. Man sagt, es sei dehydriert, also der ist dann praktisch an Loch 14, glaube ich, ist er dann vom Platz begleitet worden und kam dann irgendwie ins Krankenhaus und hat eine Infusion bekommen und war aber wohl schon bei drei anderen Turnieren mindestens auch schon der Fall, dass es dem Caddy da einfach nicht gut ging gesundheitlich. Da muss man jetzt mal dranbleiben, inwiefern man ihm da helfen kann oder also wie das weiter verläuft, weil das natürlich für den Caddy gesundheitlich natürlich überhaupt nicht gut ist, wenn das andauernd passiert und für den Spieler ist es natürlich auch nicht lustig und aber Zach Johnson ist ja relativ schmerzfrei, was viele Dinge anbelangt und hat dann also registriert, dass sein Caddy jetzt für die letzten paar Löcher nicht mehr da sein wird und hat nach eigener Aussage gesagt, naja, mein Gott, ich dachte, der Sicherheitsdienst schickt mir irgendjemanden. Also da geht's dann, wenn nur noch 4 Löcher zu spielen sind, auch erstmal hauptsächlich darum einfach, dass ihm jemand den Beutel trägt. Das ist ja auch ein schweres Ding. Und die Lösung fand sich aber ganz anders und viel charmanter, weil Matt Kuchars Frau natürlich mit dem Flight mitgelaufen ist, weil sie ja ihren Mann sehen wollte. Und die hat auch schon für ihren Mann Caddy gemacht und ist eine sehr, sehr fitte Dame, die auch Tennis spielt und also auf gut Deutsch auch Kraft hat. Ich meine, du musst das Tourbag auch erstmal schleppen. Und Matt Kuchar war dann so freundlich, das Zach Johnson anzubieten. Und auch seine Frau war da natürlich auch entsprechend einverstanden. Wahrscheinlich hat sie sich sogar irgendwie gemeldet, hey, ich kann das doch machen. Und dann hat sie ihn begleitet und man muss sagen, das Rundenergebnis ist dann extrem besser geworden auf den letzten 4 Löchern. Also hat ihre Nähe da offensichtlich geholfen oder anders formuliert. Dass halt eben ein Unwohlsein des Caddies oder eine Krankheit oder wie auch immer sich natürlich einfach auf den Spieler überträgt, dass die Runde von Zach Johnson war nicht besonders bis dahin. Und das hat sich dann tatsächlich krass gebessert, als CB Kuchar dann da die Tasche übernommen hatte.
Also mal gucken, wie es dann auf den nächsten Runden sein wird, ob sie diesen Job noch länger hat oder ob, natürlich hoffen wir, dass alle der Caddy möglichst schnell dann wieder zurückkommt. Aber was man eben auch sagen muss, die Bedingungen in Mexiko natürlich auch sehr warm, sehr schwül, das ist dann auch schon für manche eben mit schweren oder mit Kreislaufproblemen schon eine richtig schwere Nummer, da dann auch in der Höhe am Ende dann auch durchzuhalten über 18 Loch. Aber wenn da sowieso schon eine Vorerkrankung bekannt ist, drücken wir auf jeden Fall die Daumen und gucken wir noch weiter auf das, was sich getan hat. Wenn wir mal auf die Werte von Matt Kuchar gucken, die müssen wir einfach mal hervorheben, weil er auch bogeyfrei geblieben ist. 12 von 14 Fairways getroffen hatte, 15 von 18 Greens in Regulation, nur 28 Putts gebraucht hat. Ja, das sind Werte, das ist schon à la Bonheur und so ganz anders, als Matt Kuchar in dieser Saison eigentlich aufgetreten ist. Seit The Open keine Top-10-Platzierung mehr geholt.
Ja, es war tatsächlich auch nicht das Jahr des Matt Kuchar und er hat auch das Tour Championship verpasst. Hat da letztes Jahr noch Witze gemacht, irgendwie, ich glaube mit Phil Mickelson war es damals, von wegen, dass er das da ja verpasst hat und jetzt konnte zurückgewitzelt werden. Die Saison lief nicht wirklich gut für ihn. Also da wären immer noch andere Spieler relativ zufrieden damit, aber für sein Niveau, was er normalerweise spielen kann. Und insofern ist es für Matt Kuchar jetzt ja auf jeden Fall eine gute Situation, dass er da in die neue Saison, auch wenn es noch im alten Jahr ist, entsprechend gut starten kann. Und er hat da wirklich, also absolut, du hast die Fakten ja schon genannt, die Werte, die Statistiken, er hat da wirklich eine super Leistung abgeliefert und war wohl auch einfach, ich meine, es ist auch immer eine Kopfsache, weißt du, du bist dann irgendwie so ein bisschen neues Jahr, neues Glück, du bist dann irgendwie entspannt. Er ist jetzt ja nun nicht mehr in der Situation, dass er es da noch irgendwie sich da furchtbar beweisen muss, ist ja auch wirklich schon preisgekrönt und super erfolgreich. Und insofern glaube ich, dass er wirklich einfach relativ relaxed jetzt erstmal in dieses Turnier gegangen ist, offensichtlich auch mit einer guten Vorbereitung. Ich meine, nicht qualifiziert sein fürs Tour Championship, nicht qualifiziert sein für den Ryder Cup, heißt natürlich auch, dass der eine ganz gemütliche Vorbereitung hatte. Mhm. Das kann man dann natürlich zu seinem Vorteil auch ausnutzen oder einfach da richtig gut trainieren und gut in die Saison reinkommen. Und nach der Runde würde ich mal sagen, absolut geglückt.
Definitiv und geglückt eben auch für die, die da schlaggleich mit ihm liegen. Cramer Hickok, Dominic Boselli, zwei eher unbeschriebene Blätter auf der PGA-Tour. Also, aber auch die haben eben eine wirklich starke erste Runde hingelegt und da sind die Werte relativ ähnlich zu denen von Matt Kuchar. Also das zeigt dann auch, was man eben mitbringen muss, um in Mayakoba dann weit vorne zu liegen. Ich hatte vorhin gesagt, es war ein ganzer Haufen an Spielern auf dem geteilten vierten Platz und da habe ich einen noch gar nicht hervorgehoben, den wir natürlich hervorheben müssen, Stefan Jäger, nämlich Desiree. Auch der liegt auf dem geteilten vierten Platz, hat eine super Runde im Prinzip gespielt. 6 Birdies auf den ersten 9 Löchern und auch auf der Back 9 kamen nochmal 2 Birdies dazu. Wenn da dieses Double Bogey an der 12 nicht gewesen wäre, dann wäre der sogar Vorkutscher.
Ja, das wäre aber auch zu schön. Nein, das ist natürlich blöd, dass das passiert ist, aber also, solange das ein Loch ist, wo mal ein Double-Bogey passiert, kann man das alles immer noch verkraften und die Ausgangsposition ist ja wunderbar. Mit jetzt wirklich nur einem Schlag hinter der Führung. Übrigens ein kurzes Lob für mich, weil ich vorhin, als du die von den geteilten Vierten gesprochen hast, mich sehr zurückhalten musste, nicht reinzubrüllen, aber Stefan Jäger ist da doch auch. Aber ich wusste natürlich, dass du das dramaturgisch wann anders einfließen natürlich lassen möchtest.
Ich wiege die Hörer in Sicherheit und dann komme ich mit der Top-Platzierung eines Deutschen.
Ganz genau, so deswegen wollte ich das auch nicht verderben. Nein, das ist hat mich total gefreut, weil es ist eine super Runde für Stefan Jäger. Und ich würde mir jetzt wünschen, dass er da noch 3 super Tage auch nachlegen kann. Ich glaube, das Double Bogey kann er wirklich verschmerzen, sowas passiert einmal. Aber speziell auch einfach diese Frontline mit den 2x3er-Birdie-Serien, das ist halt schon eine richtig gute Leistung gewesen. Und ich meine, wir haben, glaube ich, selten nach einem Tag 3 in Führung und dann eben ein Schlag dahinter 15. Also das ist ein Feld, was natürlich gespickt ist jetzt mit Wettbewerbern und was sich noch sehr durchmischen wird jetzt die nächsten 4 Tage, auch schon jetzt am zweiten Tag, wenn es dann um den Cut geht, wobei die da vorne, glaube ich, sich jetzt wenig Sorgen machen müssen. Aber es ist ein sehr interessantes Feld auch. Und also neben der wirklich bemerkenswerten Leistung von Stefan Jäger muss man ja auch mal hervorheben, streng genommen, auch wenn es uns gar nicht so wirklich viel angeht, also damit meine ich uns als Europäer, ist natürlich nach dem Ryder Cup ist vor dem President's Cup und da gucken natürlich die internationalen Golfer dann auch, wo sie stehen und Anirban Lahiri hatte zum Beispiel auch eine Kuchareske Saison, also ist ziemlich so ein bisschen im Mittelfeld verschwunden. Der hat jetzt mal wieder irgendwie ein Ausrufezeichen da gesetzt mit dieser Runde. Abraham Anser als mexikanischer Spieler hat eine sehr, sehr gute Saison hinter sich. Der ist jetzt ja richtig durchgestartet in der vergangenen Saison. Teilten 4. Platz. Adam Hadwin für die Kanadier, Emiliano Grillo für die Argentinier. Es ist auch so, dass da wirklich, wir haben jetzt dann auch Länder dabei, die dieses internationale Team auch einfach immer mehr international machen. Es war ja dann doch oft so, dass du natürlich, du hast die südafrikanischen Spiele, die natürlich sehr, sehr gut sind, du hast die australischen Spiele, die sehr gut sind und dann waren immer noch 1, 2 andere meistens dabei, also ein bisschen übertrieben formuliert. Aber nein, eigentlich nicht übertrieben. Und in den letzten Jahren haben wir jetzt so eine wirklich Internationalisierung sowieso auch im Teilnehmerfeld und dann haben wir eben, Japan ist dann natürlich meistens noch dabei, Korea ist meistens noch dabei, aber Indien mit Lahiri, Mexiko hatten wir vorher noch gar nicht. Kanada auch schon dabei natürlich, aber mit Adam Hedwin jetzt vertreten, Emiliano Grillo für Argentinien, auch natürlich jetzt eine neue Größe. Und insofern ist der Sung Kang, wenn man ihn erwähnen möchte, als koreanischer Spieler, der ist auch jetzt in den letzten Wochen sehr, sehr beständig vorne unterwegs. Also wir haben da ein sehr interessantes Feld von, im Fernsehen wird es ja immer Notables genannt, also die Erwähnenswerten, die nicht aus Amerika sind. Ja. Und da wird sich Joachim Niemann übrigens, über den haben wir lange nicht gesprochen, stimmt, der Chilene, auch noch einen weiteren Schlag dahinter. Also da ist und Sung Jae-im, den wir ja so ein bisschen auch jetzt im Moment besonders beäugen, weil er jetzt neu ist und ja so toll aus der Web.com-Tour rauskommt. Die sind da alle noch in Contention, mhm, und ich bin sehr, sehr gespannt, wie die nächsten 3 Tage verlaufen werden.
Geteilter 19. Niemann genauso wie Im und genauso wie Ricky Fowler. Zu Niemann vielleicht noch, der hatte vorgestern Geburtstag, ist 20 geworden. Also da ist wirklich, ja, wirklich ein junger Mann. Ja, da kriegt man fast Vatergefühle. Na, andere Geschichte. Gucken wir noch auf jemanden, der unwesentlich älter ist, aber schon eigentlich eine ganz größere Karriere schon hingelegt hat, nämlich Jordan Spieth. Der steht natürlich auch unter Beobachtung bei diesem Turnier, weil es ja eigentlich so, ja, sein Start in die neue Saison sein sollte, wo er sich dann auch wieder gebessert zeigen wollte. Der liegt jetzt auf dem geteilten 91. Platz, hat eine Even-Paar-Runde gespielt. Das ist natürlich weit weg von der Musik.
Jopp. wir sagen irgendwie seit Wochen das Gleiche und mir fällt jetzt auch nichts Neues mehr dazu ein. Jordan Spieth einfach immer noch in der Hochzeitsvorbereitung, meiner Ansicht nach nicht ganz fokussiert auf den Sport, sei ihm um Gottes Willen auch zugestanden, und ich hätte ihn ehrlich gesagt nicht ganz so weit hinten vermutet. Das ist jetzt definitiv nicht das, was er spielen kann, und ich gehe jetzt fast davon aus, dass er vielleicht dann noch einen zweiten Tag spielen kann, der ihn dann noch überhalb der Cutline dann überwintern lässt, also sprich das Wochenende erreichen lässt. Aber die Runde ist halt wirklich, also für seine Verhältnisse, ich meine, er hat schon Birdies gespielt, aber er hat halt jedem Birdie im Prinzip ein Bogey folgen lassen. Gibt's ja auch dann rein rechnerisch, geht's ja dann auch auf. Also Birdie 3, dann Bogey 5, Birdie 7, Birdie 8, das war dann mal gerade ein guter Moment, dann wieder Bogey 9, Bogey 11, dann noch ein Bogey an der 14 und ein ausgleichendes Birdie an der 17. Puh, also wenn du siehst, was du auf dem Platz spielen kannst, siehe Matt Kuchar zum Beispiel, ist das halt eine mega untermittelmäßige Runde. Und da hat ihn tatsächlich Cramer Hickok, den wir ja noch nicht so oft jetzt irgendwie da gesehen haben und schon gar nicht auf einem geteilten ersten Platz, überholt. Cramer Hickok war nämlich sein Zimmergenosse tatsächlich. Und der wird diese Position natürlich verlieren, wenn Jordan Spieth jetzt heiratet. Und Cramer Hickok hat jetzt da zum ersten Mal auch Aufmerksamkeit erregt und gesagt, hallo, ich kann auch Golf spielen. Das wird wiederum Jordan Spieth verschmerzen können. Wie gesagt, da liegt der Fokus einfach woanders. Und das ist so ein klassisches Tief jetzt, was irgendwie, also ja, möglicherweise an diesem Wochenende jetzt auch nicht mehr aufgehoben wird. Meistens, wenn ich sowas sage, spielt er dann 3 wahnsinnige Runden, aber schauen wir uns mal an erstmal.
Werden wir am Montag natürlich überprüfen können, genauso wie den weiteren Verlauf des Turniers für Alex Shaker, geteilter 42. aktuell. Und der Titelverteidiger Patton Kizzire, der liegt auf dem geteilten 4. Platz, hat aber gestern einen Wahnsinnsschlag gespielt. Der hat nicht nur Back-to-Back Eagles auf der Frontline sich gespielt, sondern eines dieser Eagles sogar mit einem wunderschönen Eisenschlag über eine Baumgruppe rüber geschafft. Also schon sehr, sehr toller Schlag auf einem Kurs, der ihm offenbar liegt. Wie sehr, das hört ihr dann am Montag hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Und wir gucken nach einer kurzen Pause natürlich auch noch auf die Champions, auf die Damen und ganz kurz auch auf die European Tour. Da gibt es nämlich ein bisschen was von Sergio Garcia zu besprechen. Gleich mehr.
meinsportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook.
Hallo, mein Name ist Florian Fritsch, ich bin European Tour Professional.
I'm David Coulthard.
Hallo, mein Name ist Christian Schenk, ich bin Zehnkampf-Olympiasieger.
Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de.
Desiree Wolf und Malte Asmus bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Desiree, wir haben die PGA-Tour eben abgehandelt. Klingt ein bisschen geschäftsmäßig, aber da gab es ja doch einiges Nettes zu erzählen. Lass uns auf die Champions-Tour gucken. Da steht ja aktuell auch was sehr Interessantes auf dem Programm, nämlich das Charles Schwab Cup Championship in Phoenix, im Phoenix Country Club in Arizona. Und Bernhard Langer, der rechnet sich da ja gute Chancen aus, den Pott die Jahresendwertung mal wieder zu gewinnen, liegt aber nach der ersten Runde nur auf dem geteilten 21. Platz in Führung Paul Geudus und Tim Petrovic bei minus 8 und Bernhard Langer. Ja, der hatte keinen so wirklich guten Tag erwischt.
Nö, verhaltener Start, wobei das jetzt ehrlich gesagt bei ihm natürlich nicht das Ende des Liedes sein muss und normalerweise auch nicht ist. Er hat mit der minus 1 tatsächlich jetzt sagenhafte 7 Schläge Rückstand auf Paul Geudus und Tim Petrovic, was sich erstmal nicht so verheißungsvoll anhört, aber ja, das war einfach eine Runde, die Back 9 hat da witzigerweise komplett im Paar gespielt, da ist gar nichts passiert. Und auf den Frontline war es einfach ein bisschen durchwachsen. Er hat einen Eagle an der 1, war halt eben auch Bogies an 3 und 9, dann noch ein Birdie an der 6. Das führt zu dieser minus 1 rechnerisch. Ja, ist aber letztendlich auch jetzt wirklich nur ein Stand nach dem ersten Tag. Und vor allen Dingen, die Champions Tour spielt ja auch manchmal nur 3 Runden. Das Charles Schwab Cup Championship geht über 4 Runden. Mhm. Und da würde ich jetzt auch mal ganz deutlich sagen, dass er da einen Vorteil gegenüber einigen, natürlich nicht allen, aber gegenüber einigen Kollegen da hat. Weil er ja erwiesenermaßen natürlich mega durchtrainiert ist und super fit ist und das auch gewohnt ist, weil er immer wieder Abstecher auf die normale Tour macht. 4 Runden am Stück zu spielen. Und insofern würde ich jetzt mal sagen, verhaltene Eröffnungsrunde heißt aber noch gar nichts. Und ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, wie schlecht er in Anführungszeichen platziert sein darf. Das ist auch abhängig von den Kollegen, was die dann ganz vorne machen. Aber er kann sich ja jetzt, also er muss das Turnier nicht gewinnen, um den Schwab Cup zu bekommen, solange eben sein Kollege, der da noch mit vorne platziert ist, das eben auch nicht tut. Also wir haben ja die 5 Spieler, die da in der theoretischen Erreichbarkeit dieses Charles Schwab Cups sind. Und ja, also da müssen wir jetzt einfach abwarten. Ich würde sagen, da ist es noch nichts verloren. Bernhard Langer muss jetzt einfach am zweiten Tag da jetzt mal noch deutlich mehr zeigen von dem, was er ja kann. Und dann wird die Konkurrenz das schon entsprechend auch wieder schreckerfüllt beobachten.
Ich kann da auf jeden Fall Aufklärungsarbeit leisten, Desiree, weil du es eben ansprachst. Das Projected Ranking sieht im Moment so aus, Bernhard Langer, trotz dieses geteilten 21. Platzes nach der ersten Runde virtuell immer noch Erster. Scott Parrell, der ihm da ja folgt in der Gesamtwertung, der ist aktuell ja geteilter 26. im Turnier, wäre projected dann im Charles Schwab Cup Ranking nur noch auf 3 und Jimenez aktuell mit seiner T16 nach Runde 1 auf Platz 5. Also er liegt immer noch vorne. Projected Ranking, da hat nur Scott McCarron einen kleinen Sprung nach vorne gemacht. Der ist aktuell geteilter Dritter oder alleiniger Dritter sogar im Turnier und damit Projected Zweiter. Aber reicht immer noch nicht, um Langer zu holen, einzuholen. Und Langer, der wird also immer noch als großer Favorit auf den Schwab Cup gesehen und sein Winning-Szenario, so nennen es die amerikanischen Kollegen, ist, dass er den Pot holt, wenn Parrell schlechter als geteilter Fünfter wird und Jimenez schlechter als geteilter Zweiter wird und Kelly, McCarron und Toms nicht gewinnen. Also sieht eigentlich gut aus.
Ja, das sind immer diese 50 Nebenbedingungen. ich gehe davon aus, ich bin jetzt einfach mal positiv und sage, dass Bernhard Langer da im Leaderboard noch nach oben klettern wird. Und je weiter er nach oben klettert, desto geringer werden die Chancen für alle, die da noch rein rechnerisch-theoretische Chancen haben. Da lassen wir jetzt mal das Wochenende ablaufen. Da bin ich aber auch noch sehr, sehr entspannt. Und es ist tatsächlich eben so, dass Scott Parrell eigentlich derjenige ist, den man so ein bisschen im Auge behalten muss. Der liegt jetzt auch nur einen Schlag hinter Langer. Da kann ja auch noch alles Mögliche passieren und sich das entsprechend durchmischen. Aber er ist natürlich einer, der eben Langer da noch am ehesten gefährlich werden kann mit Ausgangspunktezahl. Nicht jetzt im Moment im Turnierverlauf, aber mit dem Start ins Turnier. Aber ich würde mal sagen, gute Aussichten für Bernhard Langer.
Verfolgen wir alles am Montag, dann nochmal arbeiten wir das für euch auf jeden Fall auf. Und dann gucken wir auch ausführlich auf die Blue Bay LPGA. Da gucken wir jetzt nur mal ganz kurz drauf, nämlich auf das Leaderboard nach 3 Runden. Gaby Lopez, die Mexikanerin, führt da vor Aria Yutanugan. Die hat einen kleinen Einbruch auf der 2. Runde, hat nur eine 71 gespielt, dadurch ihre Führung wieder verloren. Die geteilten Dritten Sungyoon Park und Seyoung Kim. Und Moriah Yutanugan, auch für die ging es ein bisschen runter im Leaderboard. Die hatte nämlich auf der 3. Runde nur eine 74 gespielt. Positiv ist dagegen die Serie von Caroline Masson. Die zeigt aufsteigende Tendenz.
Das auf jeden Fall. Die hat die ersten 2 Tage mit 73 und 76 jetzt nicht so wahnsinnig berühmt gespielt, hat aber dann am 3. Tag eine 70 folgen lassen, also eine minus 2 für den Tag, hat sich damit auf plus 3 hochgespielt. Auf dem Course sind wir jetzt ja nicht bei unglaublich niedrigen Ergebnissen, also minus 9 nach 3 Runden ist ja noch übersichtlich und es ist ja nun auch so, dass da schon auf dem geteilten 3. Platz nur noch minus 4 zu Buche steht. Insofern ist diese Plus 3 von Caroline Masson, die hört sich jetzt so schlimm an, aber das ist eben der geteilte 17. Platz zusammen übrigens, zum Beispiel mit Shan-Shan Feng, die Titelverteidigerin ist, mit Amy Yang, mit Miyang Li, also das sind ganz, ganz viele Spielerinnen in der Ecke und was eben wichtig ist und woraus Caroline Masson mit Sicherheit auch ein gutes Gefühl ziehen kann, ist halt, dass sie sich jetzt wirklich deutlich verbessert hat zum Vortag, 6 Schläge besser gespielt hat und vielleicht kann sie da noch in die Top 10 klettern, das fänd ich schön.
Wir drücken die Daumen, werden das am Montag natürlich verfolgen und verfolgen dann für Montag auch noch die European Tour. Eine sportliche Zusammenfassung der ersten Runde, die kriegt ihr als gesonderten Podcast auf meinsportpodcast.de und natürlich in unseren iTunes-Channels und weiteren Möglichkeiten, uns zu hören, zum Beispiel auch in der App von meinsportpodcast.de. Aber jetzt gucken wir trotzdem gleich nach einer kurzen Pause schon mal auf die European Tour und vor allen Dingen auf den Führenden nach der ersten Runde, auf Sergio Garcia, gar nicht unter dem Gesichtspunkt seiner Führung, sondern unter dem Gesichtspunkt seiner letzten Saison. Und die war ja alles andere als gut. Erst durch den Ryder Cup kam das Ganze wieder so ein bisschen in Schuss. Und wie er die letzte Saison selber so eingeschätzt hat, das hat er im Player-Blog auf der Webseite der European Tour erzählt. Und darüber sprechen wir gleich noch hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de.
Immer informiert sein, auch von unterwegs, auf meinsportpodcast.de. Chip and Charge mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz, am Platz, auf dem Platz. Chip and Charge auf meinsportpodcast.de.
Sergio Garcias Saison ist jetzt unser Thema hier bei Nur Golf auf meinsportpodcast.de mit Malte Asmus und Desiree Wolf. Desiree, Sergio Garcia, der hat sich nochmal ausführlich zur abgelaufenen Saison geäußert, zu seiner Formkrise, seiner Major-Krise. Der hatte ja einige schwere Monate da zu überstehen, wo es sportlich nicht lief. Familiär alles super, aber das Sportliche konnte einfach nicht mithalten. Was hat er da als Begründung letztlich in seinem Blog bei der European Tour angegeben? Wie hat er sich dazu bekannt?
Ja, er hat zum einen erstmal differenziert, dass er diesen Blog sehr, sehr viel anders hätte schreiben müssen, wenn er 3 Monate früher den geschrieben hätte. Hat natürlich da auf die aktuellen Entwicklungen Bezug genommen. Und es ist relativ interessant, weil er doch einen Einblick gibt in die Psyche eines Tourspielers, sondern auch in so Abläufe, die wichtig sind. Er sagt selbst, dass er schlechtere Jahre hatte als das Jahr 2018. Aber als Killer letztendlich bezeichnet er eben die Situation, dass er so viele Cuts verpasst hat. Es gab nach seiner Einschätzung eben, nicht nach seiner Einschätzung, das lässt sich ja zahlenmäßig belegen, es gab Jahre, wo er einfach ganz viele Cuts immer gemacht hat, sehr beständig gespielt hat und dann eben 50. oder 60. wurde, womit du als Spieler auf seinem Niveau platzierungstechnisch nichts groß anfangen kannst. Aber er sagt eben ganz klar, du kriegst da aber trotzdem einen Spielrhythmus raus. Du spielst dann immer die 4 Tage, du spielst immer das ganze Wochenende. Und auch wenn das dann jetzt mal Platz 50, Platz 60 bedeutet, kann das trotzdem sehr, sehr schnell dann switchen und kannst du dich dann sehr, sehr schnell auch mal so wohlfühlen, dass dann da womöglich auch ein Turniersieg oder eben eine Top-10-Platzierung rauskommt. Weil einfach der Weg, um dieses Momentum dann zu ändern, nicht so lang ist. Und jetzt hat er halt 2018, besonders in der ersten Hälfte von 2018, sehr, sehr viele Cuts verpasst. Und zwar auch immer ganz knapp, immer so mit einem Schlag verpasst. Also eine ganz haaresbreite Sache. Und das hat dann dazu geführt, dass er eben überhaupt nicht seinen Spielrhythmus bekommen konnte. Und wenn du diesen Spielrhythmus dann nicht hast, wenn du nicht die 4 Tage am Stück spielst, dann sagt halt, I couldn't change those dynamics. Also damit meint er eben, du weißt eigentlich, wie es geht, aber es findet einfach nicht statt. Du verpasst dann knapp den Cut, du hast den Rhythmus nicht, du bist dann am Freitag schon wieder fertig und dann weißt du auch nicht wirklich, was du tun sollst, um das dann letztendlich zu ändern. Und dann kommt natürlich eine familiäre Komponente ins Spiel, dass er natürlich für seine Tochter da natürlich sehr viel Liebe empfindet und für sie auch sehr, sehr gerne Turniere gewinnen würde, dass sie auch sieht, dass der Papa das auch nach ihrer Geburt gemacht hat, auch wenn sie das jetzt, die ist ja noch so klein, noch gar nicht mitkriegen würde. Das ist alles gut, das ist natürlich so dieser Familienbestandteil, aber der ist letztendlich, sorry Sergio, aber der ist ja bei allen Vätern auf der Tour eigentlich ähnlich, diese Aussagen haben wir schon gehört, aber dann kam eben der Moment, wo es dann um den Ryder Cup ging und wo Sergio García eben auf den Pick angewiesen war, was natürlich keine schöne Situation ist für keinen Spieler und besonders nicht für ihn. Und er war natürlich super motiviert, da jetzt einfach gerade in seinem Lieblingskind Ryder Cup sich zu beweisen und sich fürs Team zu beweisen. Und er hat letztendlich jetzt resümiert, dass wirklich jeder einzelne Ryder Cup, und er hat 9 Ryder Cups gespielt jetzt, für ihn natürlich wichtig und toll und bedeutend war. Aber möglicherweise der letzte jetzt der wichtigste war, weil es einfach mit dem Pick, der ihm gegeben wurde und wo ja viele gesagt haben, um Gottes Willen, also da war ja in Gesellschaft auch mit Henrik Stenson und so die erfahrenen Kräfte, die von Thomas Björn berufen wurden, wo keiner so richtig wusste, schlagen die jetzt ein oder wird es wieder so eine ähnliche Aktion wie Lee Westwood und, sorry, tut mir leid, Martin Keimer beim letzten Ryder Cup, die dann letztendlich nicht für eine riesen Punkteausbeute sorgen konnten. Und insofern war das, glaube ich, ein Riesenkick und eine Riesenmotivation für Sergio García zu sagen, gut, okay, eigentlich ist mein Spiel da, dann machen wir es im Matchplay, dann machen wir es in dem Format, in dem ich mich wohlfühle. Und dann hat er sich da entsprechend präsentiert. Und natürlich, dass er diesen Rekord jetzt geknackt hat, dass er Ballesteros überholt hat, dass er Nick Faldo jetzt überholt hat mit seinen erreichten Ryder Cup-Punkten und da wirklich an der Spitze liegt als einziger Spieler jetzt, ist natürlich ein Riesending, speziell für ihn, der wirklich immer gesagt hat, Ryder Cup ist alles für mich. Und was eben auch eine ganz wichtige Aussage ist, und die ist, glaube ich, eben im Team Amerika nicht ganz so verankert. Er hat, ich zitiere, geschrieben, I have always said I would rather go 0-5, also keine Partie von 5 gewinnen, and the team win, then go 5-0 and the team lose. Mhm. It's all about the team spirit, the team thinking. Das heißt, er würde lieber rausgehen, 5-mal spielen, alle Partien verlieren, wenn dann das Team trotzdem noch gewinnt, wäre ihm das egal. Aber es bringt ihm praktisch überhaupt nichts, wenn er rausgeht, alle 5 Partien gewinnt und das Team verliert. Und das ist der Spirit, den du eben brauchst für einen Ryder Cup. Das ist das, was Sergio García auszeichnet. Und ich würde wirklich sagen, dass dieser Ryder Cup, den er spielen durfte, ich glaube, das muss man wirklich anhand der Ausgangssituation so formulieren, wo Thomas Björn ihm das Vertrauen dass das ein riesen Kickoff war für ihn. Und dann ist es auch nicht verwunderlich, dass er nach Valderrama geht, auf seinen absoluten Wohnzimmerplatz, den er eh fantastisch findet. Und da dann gleich den nächsten Turniersieg holt und jetzt liegt er schon wieder in Führung.
Eben. Und wie er diese Führung dann weiter vielleicht behaupten kann am Wochenende, hört ihr dann am Montag hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Und wie er die erste Runde bestritten hat und was er dazu gesagt hat, das hört ihr im Einzelpodcast zur European Tour ebenfalls hier auf meinsportpodcast.de. Könnt ihr runterladen in unserem nurgolf-Channel, in unserem Golf-Channel oder auch mit unserer App für iOS und Android oder einfach bei iTunes. Wenn ihr unsere Feeds abonniert, dann seid ihr sowieso immer auf der sicheren Seite, habt alles parat in dem Podcatcher eurer Wahl und auf eurem mobilen Endgerät und somit meinsportpodcast.de und alle Informationen immer in der Tasche. Und das Gleiche gilt dann natürlich auch für die Sendung am Montag, zu der ich Desiree natürlich schon wieder herzlich einlade. Desiree, bis Montag.
Ich freue mich drauf.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Hallo, hier ist Benny Hövedes.
Ja, liebe Hörer, mein Name ist Birgit Fischer. Ich habe schon ganz viele Medaillen gewonnen im Kanu-Rennsport, im Kajakpaddeln.
Hallo, ich bin Arthur Abraham, bin Boxweltmeister.
Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de.